Wir befanden uns auf der 77. Vollversammlung der WHO in Genf und haben uns dort mit den unterschiedlichsten Größen des internationalen Widerstands gegen die Allmachtspläne der WHO unterhalten. In dieser Folge sehen Sie das exklusive Interview mit Dr. Robert Malone. Dr. Malone ist ein amerikanischer Arzt und Biochemiker. Der Miterfinder der mRNA-Technologie hatte nach 2 Impfungen schwere Nebenwirkungen und verweigerte daher den Drittstich. Seither warnt er vor den gefährlichen Spritzen und bezeichnete deren Verabreichung als größtes Menschenexperiment aller Zeiten. Dr. Malone warnte etwa auch davor, dass bestimmte DNA-Reste aus dem Produktionsverfahren, die in den Impfungen verbleiben, unter anderem Krebs auslösen können. Aufgrund seiner Warnungen wurde und wird Dr. Malone massiv vom System bekämpft, diffamiert und zensiert. Jetzt ist es Zeit für ein absolutes Highlight. Willkommen, Dr. Robert Malone. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier zu haben.
Vielen Dank für diese Gelegenheit.
Herr Dr. Malone, als einer der Miterfinder der mRNA-Technologie, wie schätzen Sie deren Risiken ein?
Die Risiken, die mit der Technologie verbunden sind, müssen wirklich in den Kontext der Anwendung gestellt werden. In meiner ursprünglichen Erfindungsmeldung aus den Jahren 1987 und 1988 hatte ich die Absicht, eine Reihe von Technologien als Alternative zur rekombinanten Retrovirus, Adenovirus oder DNA-basierten Gentherapie einzusetzen. Das Konzept sah vor, dass ein kurzlebiges Molekül, mRNA, ein natürliches kurzlebiges Molekül wie ein Medikament eingesetzt werden könnte, zur Behandlung genetischer Krankheiten bei Kindern mit angeborenen Stoffwechselstörungen oder als Impfstoff eingesetzt werden könnte. Die zugrunde liegende Logik war, dass das Molekül nur eine kurze Zeitspanne überleben würde. Wenn es also zu unerwünschten Ereignissen käme, würde der Arzt die Verabreichung einstellen. Wie bei einem herkömmlichen Arzneimittel könnte man also die potenziellen Vorteile der Gentherapie für Anwendungen nutzen, ohne einige der Risiken, die bei Retroviren, die sich in das Genom integrieren können, oder Plasmid-DNA, die ebenfalls dieses potenzielle Risiko bergen, bestehen. Dem entgegen ist in der jetzigen Ausführungsform mehr als 30 Jahre später ein synthetisches Molekül, ein modifiziertes Pseudouridin in das Rückgrat eines natürlichen Moleküls der Ribonukleinsäure Messenger-RNA eingebaut, sodass ein synthetisches Hybridmolekül entsteht. This is the mRNA-like material. Dies ist das mRNA-ähnliche Material, das in den Covid-Impfstoffen weltweit verabreicht wird. Und dieses Material hat ganz andere Eigenschaften als die natürliche mRNA. Der Grund, warum das Pseudouridin eingebaut wurde, war, dass es eine immunsuppressive Wirkung hat. Eines der Probleme, die wir seit der ursprünglichen Konzeption gelernt haben, ist, dass wenn man Boten-RNA als Medikament verwendet und sie als Fremdstoff in den Körper einbringt, dies eine Entzündungsreaktion, eine Immunreaktion auslöst. Und so erfuhren Curico und Weismann aus der Literatur zur Pseudouridin-Biologie, dass Pseudouridin in der RNA verwendet werden kann, um die natürliche Immunreaktion auf eine fremde RNA zu reduzieren. Sie glaubten, dass dies zu einem Produkt führen würde, das einen größeren Nutzen und eine höhere Aktivität als eine natürliche RNA hätte, wie es in meinem ursprünglichen Konzept vorgesehen war. Das ist umstritten. Die Tierimpfstoffe von Merck, die mRNA einsetzen, verwenden zum Beispiel kein Pseudouridin.
The product from CureVac does not use pseudouridine.
Das Produkt von CureVac verwendet kein Pseudouridin. Pseudouridin ist nicht notwendig. Und es vermittelt nicht nur diese immunsuppressive Aktivität, sondern führt auch zu einem sehr unnatürlichen Produkt, das anstelle einer Halbwertszeit von Minuten bis Stunden in einem Patienten ein Molekül entsteht, das Wochen bis Monate im Patienten verbleibt. Es ist also ganz anders, und das bringt andere potenzielle Probleme mit sich, einschließlich Toxizitäten. Die derzeitigen Produkte sind nicht nur mit Pseudouridin, sondern auch mit DNA-Fragmenten aus der Herstellung verunreinigt. Sie bergen also Risiken im Zusammenhang mit kleinen DNA-Fragmenten, die mit der Integration zu tun haben. Ein weiteres Risiko, das mit Pseudouridin verbunden ist, besteht darin, dass es die Faltung der mRNA verändert und zur Bildung sogenannter Frame-Shifted-Proteine führt. Diese Proteine, die im Falle von Moderna, Pfizer oder BioNTech produziert werden, bestehen nicht nur aus dem Spike-Protein, sondern auch aus einer Reihe von uncharakterisierten, zufälligen, kurzen Proteinprodukten, die durch das Phänomen der Rahmenverschiebung in Verbindung mit Pseudouridin verursacht werden. Darüber hinaus gibt es noch weitere Merkmale, die mit den Risiken der Formulierung selbst, den Lipid-Nanopartikeln, zusammenhängen. Wir haben soeben über die Risiken gesprochen, die mit der Boten-RNA oder der modifizierten Boten-RNA verbunden sind. Darüber hinaus gibt es aber auch Risiken im Zusammenhang mit der Formulierung, den Lipid-Nanopartikeln, die von Natur aus entzündlich sind. Es hat seine eigenen einzigartigen Toxizitäten, einschließlich der Störung von Zellmembranen, einer Zytotoxizität. Es ist entzündlich für das Nervengewebe. Es ist entzündlich für das Nervensystem. Es wird so formuliert, dass das resultierende Produkt eine positive Nettoladung aufweist, was dazu führt, dass es an Zellmembranen und Proteinen klebt. Und diese Klebrigkeit kann zu dem führen, was man technisch als Haptenantigen-Interaktion bezeichnen könnte, sodass man am Ende die Zellen und Proteine des Patienten so verändert, dass diese im Wesentlichen eine Autoimmunerkrankung gegen einige dieser Proteine entwickeln könnte. Es gibt also eine Reihe von Problemen. Das sind nur zwei Beispiele von intrinsischen Toxizitäten in diesem Zusammenhang mit den Lipid-Nanopartikeln, die in einigen Fällen sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden und eine Reihe von verschiedenen Arten von Nervengewebe, einschließlich endokrinem Gewebe, beeinträchtigen können. Dies ist eine der Bedenken, die Pfizer oder Vertreter von Pfizer gegenüber Project Veritas geäußert haben. Und natürlich ihre Neigung, sich an reproduktives Gewebe anzuheften, insbesondere an Eierstockgewebe, was in den ursprünglichen nicht klinischen Studien von Pfizer festgestellt wurde. Zu den Kategorien von Toxizitäten, die bewertet werden müssen, gehören das Kernpolynylnukleotid, das modifizierte Boten-RNA-Produkt, das Lipid-Nanopartikel und seine intrinsische Toxizität sowie die Verunreinigungen wie die kleinen rahmenverschobenen Proteine. Und dann gibt es noch die Probleme im Zusammenhang mit der Nutzlast des produzierten Proteins. Wenn man also ein genbasiertes Produkt für therapeutische Zwecke oder als Impfstoff entwickelt, muss man die potenzielle Toxizität des biologischen Moleküls bewerten, das von den Zellen produziert wird, die als Fabriken für die Herstellung dienen. In diesem Fall wäre das also das Spike-Protein. Und wir wissen jetzt, und ich hatte es schon sehr früh auf der Grundlage von Daten des Salk-Instituts und anderer behauptet, dass das Spike-Protein selbst ein Toxin sei. Jetzt wissen wir, dass das Spike-Protein ziemlich giftig ist. Wenn man also ein gentherapeutisches Produkt bewertet, egal ob es sich um einen Impfstoff oder ein Therapeutikum oder anderweitiges handelt, muss man die potenzielle Toxizität der Nutzlast, wie es in der Fachsprache heißt, bewerten. Das, was durch sie produziert wird, kann seine eigene Toxizität haben. Das ist ein kurzes Beispiel für die Arten von Toxizitäten und wie Sie sie bewerten würden. Nun, es gibt für alle diese Merkmale sehr gut etablierte Protokolle und Verfahren. Leider haben die Zulassungsbehörden in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, im Vereinigten Königreich, Kanada, Neuseeland und Australien die bekannten Toxizitätsprotokolle umgangen. Sie erlaubten der pharmazeutischen Industrie, die etablierten Methoden und den Konsens für die Bewertung der Toxizität sowohl in diesen speziellen Beispielen als auch allgemein zu umgehen, um diese Produkte schnell auf den Weg zu bringen.
In der Zukunft werden alle Impfungen auf der mRNA-Technologie basieren, auch die zum Beispiel gegen Krebs. Was denken Sie darüber?
Das ist also zum Teil ein Marketing-Trick. Was Sie gerade vorgetragen bekommen, sind Marketinginformationen einer Pharmaindustrie, die auf der Suche nach Investitionen und Aktienbewertungen ist. Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich immer wieder Behauptungen über die Wirksamkeit und den potenziellen Nutzen von Technologien und neuen Entdeckungen zur Behandlung von Krebs gesehen. Nur sehr wenige von ihnen haben sich bewahrheitet. Es besteht der Eindruck, dass die Verwendung von Boten-RNA als gentherapeutisches Produkt eine völlig neue Kategorie von Arzneimitteln ermöglichen wird, die die bestehenden Medikamente verdrängen wird, dass sie eine industrielle Chance von mehreren Billionen Dollar darstellt. Aber aus der Geschichte der Biotechnologie und der Pharmaindustrie kann man lernen, dass es viele, viele Beispiele für solche blumigen Prognosen gibt. Das sind zukunftsweisende Aussagen, glaube ich, ist der Fachausdruck, der in der Investmentbranche und an der Wall Street verwendet wird. Und nach meiner Erfahrung der letzten 30 bis 40 Jahre haben sich nur sehr wenige dieser Prognosen bewahrheitet. Das Unternehmen, das die Technologie verwendet, an der ich beteiligt war, das die ursprünglichen Patente auf die Verwendung von Boten-RNA mit dem Namen VCall anmeldete, meldete diese Patente bereits in den 90er und 91er Jahren an, also noch vor Curico und Weismann. Jahre bevor diese ihre Arbeit machten. Die Zeitschrift Wired, ein namhaftes amerikanisches Technologiemagazin mit Sitz im Silicon Valley, veröffentlichte einen Artikel über VCall und diese Technologie, in dem es hieß, dass VCall das nächste Microsoft sei, dass das Potenzial der Technologie unbegrenzt sei und dass man investieren solle, weil man, wie bei Microsoft, eine enorme Rendite erzielen würde. VCall gab weit über eine Milliarde Dollar aus, produzierte keine Produkte und ging in Konkurs. Okay, und die Patente liefen aus. Das ist also ein Beispiel für einen typischen Hype in der Biotechnologiebranche. Und ich denke, wir müssen bei der Bewertung dieser wilden Behauptungen einer breiten Anwendbarkeit sehr vorsichtig sein. Jedes einzelne Produkt muss sorgfältig auf seine eigenen Vorzüge hin geprüft werden, sowohl was die Sicherheit als auch die Wirksamkeit betrifft. Das ist ein grundlegendes Konzept in der Pharmakologie und der Arzneimittelentwicklung. Wenn wir das nun umgehen und diesen Weg der Notfallzulassung mit eingeschränkter Charakterisierung für diese Art von Produkten weitergehen, ist das meiner Meinung nach ein sehr schneller Weg in die pharmazeutische Hölle.
Lassen Sie uns das Thema wechseln. Lassen Sie uns über Ihr derzeitiges Ansehen in der Öffentlichkeit sprechen.
Sie selbst sind vor geraumer Zeit bei X verbannt worden und auch Ihr Wikipedia-Eintrag hat sich verändert. Was denken Sie über diesen Kampf gegen Desinformation, der von Ursula von der Leyen und anderen beim World Economy Forum in Davos ausgerufen wurde?
Verstehen wir also die Bedeutung dieses Wortes. Dieses Wort Desinformation und seine Partnerwörter Fehlinformation und wir haben Fehlinformationen, Falschinformationen und Desinformationen. Dies sind neuartige Begriffe, die für Propagandazwecke konstruiert wurden. Es ist wichtig, ihre Bedeutung zu verstehen, und es gibt einige Debatten über die Bedeutung, aber im Allgemeinen wurde die Bedeutung vom US-Ministerium für Innere Sicherheit, DHS, definiert. Das DHS hat sich vor über einem Jahr in einer schriftlichen Erklärung zu diesen Begriffen geäußert, in der es diejenigen, die Falsch-, Des- und Fehlinformationen verbreiten, als inländische Terroristen einstuft. Was bedeuten diese Begriffe also? Falschinformation ist jede Information, die von der grundsätzlich genehmigten Darstellung abweicht. Im Falle des Gesundheitswesens wird Falschinformation als jede Information oder Meinung definiert, die von ihrer nationalen Gesundheitsbehörde und deren Meinung oder der Weltgesundheitsorganisation abweicht. Wenn ich also eine Meinung über eine wissenschaftliche Arbeit oder ein wissenschaftliches Gebiet habe, die von der offiziellen Darstellung abweicht, ihrer nationalen Zulassungsbehörde oder der Europäischen Arzneimittelagentur, des ECDC oder der WHO, dann mache ich mich schuldig, wenn ich diese Meinung vertrete. Ich bin schuldig, Falschinformationen zu verbreiten, weil sie von der anerkannten Darstellung abweichen. Desinformation, und ich glaube, das war Ihre Frage, ist definiert als Falschinformation. Das heißt, als Information, die von der anerkannten Darstellung abweicht und zu politischen Zwecken verbreitet wird. Wenn ich also zum Beispiel Informationen weitergeben würde, die von der, sagen wir, genehmigten Darstellung der Weltgesundheitsorganisation oder der europäischen CDC oder der europäischen Arzneimittelagentur abweichen, und ich dies täte, weil ich darauf hinwirken würde, dass Ursula von der Leyen um ihre derzeitige Position im Europäischen Rat bangt, dann wäre das eine Desinformation, weil ich ein politisches Ziel verfolge. A political objective, then that would be disinformation. Malinformation is even more fascinating. Noch faszinierender ist die Fehlinformation. Fehlinformation ist definiert als eine Information, die wahr, sachlich sein kann, die aber beim Empfänger, also bei Ihnen, die Sie mir zuhören, ein Misstrauen gegenüber Ihrer Regierung hervorrufen würde. Die Anschuldigung, ich sei jemand, der Fehlinformationen verbreitet, besteht also wieder einmal darin, dass ich Dinge gesagt habe, die von der genehmigten Darstellung der Weltgesundheitsorganisation oder der nationalen Gesundheitsbehörden abweichen. Wenn das der Fall ist, bin ich schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Aber es ist keine Sünde. In meiner Ausbildung als junger Wissenschaftler wurde ich dazu ermutigt. Man nannte es unabhängiges Denken. Und es ist ein wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Prozesses, dass wir Debatten und Spannungen darüber haben, was Wahrheit ist. Wie sollen wir Daten interpretieren? Aber in diesem neuen politischen Bereich der als Waffe genutzten Zensur und Propaganda sind diese Begriffe in diesem Prozess des Austauschs von Meinungsverschiedenheiten, um zu versuchen, sich der Wahrheit anzunähern, wesentlich für den wissenschaftlichen Prozess, wesentlich für die Entwicklung eines Multi-Hypothesen-Ansatzes zur Erkennung der Wahrheit.
Multi-Hypothesis-Approach to discerning truth.
Mehrere Arbeitshypothesen, das ist es, was ich gelernt habe. So wurde ich darin geschult, Wissenschaft zu betreiben, nämlich durch die Methode der multiplen Arbeitshypothesen. Das wird jetzt als Verbreitung von Fehlinformationen aus der Sicht von Propagandisten definiert, die versuchen, diese Wörter so zu definieren, sodass sie für die opportunistischen Regierungen oder die offiziellen Narrative von Vorteil sind. Verbreite ich also absichtlich Fehlinformationen? Nun, ich denke, ich verbreite gerade Fehlinformationen, indem ich mit Ihnen über das Wesen von Fehlinformationen, Desinformationen und Falschinformationen spreche. Denn das könnte Sie dazu veranlassen, etwas skeptischer zu werden gegenüber Dingen, die Regierungen sagen, wie etwa Anschuldigungen, dass Ihre Wissenschaftler in Deutschland oder ich hier in den Vereinigten Staaten Fehlinformationen oder Desinformationen verbreiten. Offen gesagt verbreite ich keine wissenschaftlichen Informationen oder wissenschaftliche Hypothesen zu politischen Zwecken. Ich bin kein Politiker. Ich strebe kein politisches Amt an. Daher glaube ich nicht, dass ich jemals beschuldigt wurde, Desinformationen zu verbreiten, so wie ich es gerade definiert habe und wie es das Ministerium für Innere Sicherheit definiert. Im Grunde sprechen wir über propagandistische, waffenfähige Begriffe.
Danke für diese Erklärung.
Lassen Sie uns mal nach Amerika schauen, besser gesagt nach Iowa. Dort sollen 4 Millionen Hühner geschlachtet werden wegen der sogenannten Vogelgrippe. Und Impfungen dagegen sollen in Kürze getestet werden. Wo sehen Sie dabei die Risiken?
Okay, so first off, let's understand industrial chicken farming.
Lasst uns die industrielle Hühnerhaltung verstehen, um die Informationen zu verstehen, die Sie gerade mitgeteilt haben. Und ich habe in letzter Zeit andere Interviews zu diesem Thema geführt. Die Zahlen sind sicherlich schockierend. Aber die Praxis der industriellen Hühnerfutterproduktion ist schockierend für diejenigen, die damit nicht vertraut sind. Ich bin damit sehr vertraut. Als ich in North Georgia lebte, besaß ich einige Hühnerställe, die ich in Pferdeställe umwandelte. In den Vereinigten Staaten ist die Produktion von Hühnern hoch automatisiert, hoch mechanisiert. Die Verarbeitung der Hühner erfolgt von Hand. Die Gewinnspannen sind extrem niedrig. Die Industrie ist sowohl vertikal als auch horizontal integriert. Dabei werden sehr große Hühnerställe verwendet, in denen Tausende von Hühnern in einer geschlossenen Umgebung gehalten werden. Sie sehen nie die Sonne. Sie kommen nie an die frische Luft. Sie sind zusammengepfercht. Man muss ihnen die Schnabelenden abschneiden, damit sie sich nicht gegenseitig zu Tode picken. Das ist ein großer Unterschied zu den Hühnern im Garten, die ich halte. Ich halte Hinterhofhühner auf meinem Bauernhof. In diesem industriellen Prozess ist, wie ich schon sagte, alles hoch integriert. Dieser wird von der USDA und von einer sehr kleinen Anzahl industrieller Hühnerproduzenten betrieben. Die Praxis in den Vereinigten Staaten, ich verteidige sie nicht, ich erkläre sie Ihnen nur. In der Praxis in den Vereinigten Staaten und in vielen europäischen Ländern, vor allem in den Niederlanden, werden weder Hühner noch Schweine geimpft. Sie sind der Meinung, dass wenn man das tut, wenn eine Krankheit in eine Schweineherde oder einen Hühnerstall eindringt und man Impfstoffe oder Therapeutika in diese Herde einbringt, selektiert man Viren, die gegen diese Mittel resistent sind. Flock or swineherd, what you'll do is you'll select for viruses that are resistant to those agents. And furthermore, you'll potentially. Außerdem werden sie potenziell ein Fleischprodukt erzeugen, das bis zu einem gewissen Grad mit diesem infektiösen Material kontaminiert ist, was ein Risiko für die Bevölkerung darstellen könnte. The public at risk. So, daher ist in vielen Ländern die Ansicht üblich, dass wenn eine Krankheit in eine Herde eindringt, eine Hühnerherde, in diesem Fall sprechen wir über diese industrialisierte Hühnerhaltung mit diesen riesen Hühnerställen, es besser ist, die Herde zu keulen. So obszön das auch für diejenigen von uns erscheint, die das Leben schätzen oder das verlorene Protein schätzen. Wenn man es genau nimmt, scheint es ein massiver Verlust an Leben, an Protein im rohen Sinne, an Nahrung. Warum ist es notwendig, all diese Tiere zu schlachten?
Protein in a raw sense of food, Why is it necessary to slaughter all these animals? The logic is,
die Logik ist, dass sich die Krankheit, wenn sie in diesem Fall im Bundesstaat Iowa nicht eingedämmt werden konnte, auf den Bundesstaat Georgia oder Kalifornien ausbreiten würde. Denn diese riesigen Hühnerzuchtbetriebe sind über die gesamten Vereinigten Staaten verteilt. Es handelt sich also um eine Art Quarantäne, um die Ausbreitung eines Vogelvirus auf andere Vogelpopulationen zu verhindern. Und jetzt kommt der Haken an der Sache. H5N1, das sind Zahlen, die ein bestimmtes Hämagglutinin von Influenza A und eine bestimmte Neuraminidase beschreiben. Wir alle sind zum Beispiel vor kurzem mit H5N1 in Berührung gekommen. Erinnern Sie sich daran? H5N1, Ausbruch bei Menschen? Okay, wir sind also alle der Neuraminidase Nummer 1 ausgesetzt oder dagegen geimpft worden. Das ist zufällig die Neuraminidase, die in H5N1 enthalten ist. H5 beschreibt das Hämagglutinin. Und es handelt sich dabei um eine Hämagglutinin, das so etwas wie das Spike-Protein ist, nur für Influenza, da es an zelluläre Rezeptoren bindet. Und H5 ist an Vogelrezeptoren angepasst.
Now there has been gain-of-function research performed.
Eine Gruppe in den Niederlanden und eine Gruppe in Wisconsin in den Vereinigten Staaten haben nun durch Gain-of-Function-Forschung nachgewiesen, dass bestimmte Mutationen in H5 dazu führen, dass es leichter zwischen Tieren übertragen werden kann, von Säugetier zu Säugetier. Diese Mutationen können anhand eines Frettchenmodells erzeugt werden. Aber keine dieser Mutationen erhöht den Schweregrad der Krankheit. Es wurde also an einer Funktionserweiterung geforscht. Dies kann zu einer stärker potenziell humanin-infektiösen H5N1 führen. Aber normalerweise wird H5N1 nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Bei dem derzeitigen Ausbruch in den Vereinigten Staaten gibt es keine Hinweise für eine anhaltende Übertragung von H5 von Mensch zu Mensch. Die Diskussion über eine H5N1-Vogelgrippe-Epidemie ist also, freundlich ausgedrückt, derzeit akademisch. Es gibt keine Beweise für eine solche vom Menschen übertragbare H5.
H5N1 is endemic.
Allerdings ist H5N1 bei wandernden Wasservögeln, bei Enten und Gänsen, die auf den großen Flugrouten der Vereinigten Staaten zwischen Kanada und Lateinamerika fliegen, endemisch. H5N1 ist also in Wasservögeln und Vogelpopulationen seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, vorhanden. Wir werden H5N1 niemals ausrotten können, weil es ein tierisches Reservoir gibt. Das ist unmöglich. Wir müssten praktisch alle Wildvögel ausrotten. Das wird nicht geschehen. Es gab ein viel pathogeneres H5N1, das in den Vereinigten Staaten und vielleicht auch in Europa zirkulierte, in der Mitte des Coronavirus-Ausbruchs. Viele haben das nicht bemerkt, weil sie durch andere Dinge abgelenkt waren. Aber ich halte Hühner im Hinterhof und meine Hühner sind gestorben. Sie haben sich infiziert und sind an H5N1 gestorben. Das geht schon seit langer, langer Zeit so. Gerade jetzt wird in den Medien in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, viel Angst vor H5N1 und seiner Fähigkeit, Rinder zu infizieren, geschürt. Rinder bekommen Grippe. Sie bekommen Krankheiten der oberen Atemwege. Das USDA hat noch nie auf H5N1 bei Rindern untersucht. Jetzt werden sie fündig, weil sie gerade damit begonnen haben, danach zu suchen. Es gibt zwei Beispiele von Menschen, die mit Rindern arbeiten, die in den Vereinigten Staaten mit H5N1 infiziert wurden. Um es in die richtige Perspektive zu rücken, seit 2005 gab es in ganz China weniger als 60 Fälle von H5N1, trotz intensiver Entenzucht zum Beispiel. Also diese beiden Fälle. Denken Sie daran, dass die amerikanische FDA und die WHO sagen, dass H5N1 eine 50-60%ige Sterblichkeitsrate hat. Davor hat man große Angst. Ich habe Angst. Haben Sie auch Angst? Sie sollten Angst haben. Nein, alles falsch. Zwei Fälle in den Vereinigten Staaten bis jetzt. Beide bekamen die gefürchtete Krankheit namens Bindehautentzündung, die gar nichts ist. Keiner von ihnen ist gestorben. Die 50-60%ige Sterblichkeitsrate hat also ihren ersten Test nicht bestanden. Es ist wichtig zu erkennen, dass die 50-60%ige Sterblichkeitsrate ein Stichprobenfehler ist, genau wie in den frühen Tagen von SARS-CoV-2. Es handelt sich um Menschen, die entweder eine immunologische Krankheit, Krebs oder etwas Ähnliches, einen Risikofaktor hatten, oder sie haben eine große Dosis H5N1 abbekommen, weil sie vielleicht Enten geschlachtet haben, die infiziert waren oder etwas Ähnliches. Und sie gingen zu einem Arzt und der Arzt sagte, sie haben eine Virusinfektion der oberen Atemwege. Ich werde einen Abstrich machen und wir werden ihn an das Labor der europäischen CDC schicken. Die Daten kamen zurück und sagten, oh, Ihr Patient hat H5N1 basierend auf PCR. Nun wissen wir alle über die PCR und ihre Probleme mit Artefakten Bescheid. Wir haben Folgendes gelernt. Es gibt Videoaufnahmen von Leuten, die über H5N1 sprechen, von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, die darüber diskutieren, dass sie die Zykluszahl bei den PCR-Tests erhöhen müssen, damit sie einige positive Tests bekommen können. Lassen Sie uns das noch einmal durchdenken. Die Leute kommen mit einer schweren Infektion der oberen Atemwege, weil etwas sehr Ungewöhnliches passiert ist. Trotzdem ist es nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Sie haben irgendein zugrunde liegendes Problem. Sie sind bereits im Krankenhaus. Jetzt wurde bei Ihnen H5N1 diagnostiziert, sodass Sie in der WHO-Liste oder der chinesischen CDC-Liste stehen. Und sie sterben. Es gibt also eine Verzerrung der Stichprobe, wenn man Menschen auswählt, die bereits eine schwere Krankheit haben, und dann sagt, oh, die Hälfte von ihnen stirbt. Die andere große Stichprobenverzerrung bei H5N1, Sie erinnern sich, dass ich sagte, dass wandernde Wasservögel infiziert werden. Es hat sich herausgestellt, dass die Influenza, wenn sie getrocknet wird, stirbt. Aber wenn sie im Wasser bleibt, überlebt sie sehr lange. Es gibt also offenes Wasser, Seen, Bäche und so weiter. Was landet gerne in offenen Gewässern? Enten und Gänse. Und was machen sie? Sie kacken. Und sie scheiden Influenza aus. Und wenn sie mit H5N1 infiziert sind, gelangt das Influenza-Virus in das Wasser. Es bleibt über einen langen Zeitraum erhalten. Und wenn Tiere das Wasser trinken, wie etwa Rinder, die offene Wasserquellen nutzen, dann nehmen sie Influenza-Nukleinsäure auf. Und wenn man einen Mundabstrich macht, nachdem sie getrunken haben und stromaufwärts ein paar Enten oder Gänse ins Wasser gekackt haben, wird der PCR-Test positiv ausfallen. Was bedeutet das nun eigentlich? Das wissen wir nicht. Und diese ganze Angst, die geschürt wird, und ich behaupte, dass die Angst als Waffe genutzt wird, ich meine es jetzt ernst, die Angst vor Infektionskrankheiten als Waffe zu nutzen, ist grob unethisch. Das sollte nicht erlaubt sein. Wir sollten die Leute, die das tun, bestrafen. Die Angst vor Infektionskrankheiten als Waffe zu nutzen, ist unethisch. Sie fügt den Menschen Schaden zu. Die Menschen werden depressiv, sie werden gestresst, sie werden selbstmordgefährdet. Es gibt eine Sterblichkeitsrate, die mit der propagierten Angst verbunden ist. Das sollte man nicht tun. Und im Falle dessen, was in den Medien und von verschiedenen Amtsträgern über H5N1 diskutiert wird, gibt es keine Beweise dafür, dass dieses H5N1 signifikante menschliche Krankheiten verursacht. Es gibt keinen Beweis dafür, dass dieses H5N1 von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und die Angst vor einer Vogelgrippe zu schüren, die schon seit Jahrzehnten im Umlauf ist, ist in höchstem Maße unverantwortlich. Und ich danke Ihnen, dass ich das sagen darf.
Wir haben zu danken, Dr. Malone. Ich weiß, es war ein langer Tag mit viel Arbeit für Sie, aber ich hoffe, ich darf noch eine weitere Frage stellen, die letzte.
more question, the final one, as a recognized expert.
Als ein ausgewiesener und anerkannter Experte, was würden Sie verändern, um die mRNA-Technologie sicherer zu machen?
Noch einmal. Die Plattform ist eine Technologieplattform, die Potenzial hat.
We now know from human experience of literally billions of doses.
Wir wissen jetzt aus der Erfahrung von buchstäblich Milliarden von Dosen bei Menschen, dass die derzeitigen Formulierungen Toxizitäten aufweisen. Die Verwendung dieser modifizierten Pseudouridine ist mit Toxizitäten verbunden. Es gibt Toxizitäten und Risiken, die mit den Verunreinigungen des derzeitigen Herstellungsprozesses verbunden sind.
If one is going to assert that I'm administering as a physician to you.
Wenn man behaupten will, dass ich Ihnen als Arzt ein mRNA-Produkt pharmazeutisch rein, genau wie jedes andere Medikament, verabreiche, dann darf es nicht verunreinigt sein. Es sollte biologisch aktiv sein. Es darf nicht toxisch sein.
It should not be toxic. Purity, potency.
Potenz, Wirksamkeit. All das muss überprüft werden. Dies sind grundlegende pharmazeutische Standards, die seit Jahrzehnten von der pharmazeutischen Industrie und den Aufsichtsbehörden vereinbart wurden. Eine Sache, die passiert ist, ist, dass die Normen, die über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurden, nicht beachtet wurden. Unsere eigene Gefährdung. Könnte diese Technologie sicher gemacht werden? Das ist möglich. Sicherheit bei Arzneimitteln ist eine Frage der Dosierung, von Wirksamkeit. Ist es möglich, dass modifiziertes Pseudouridin in einer Art und Weise, wie es in einem mRNA-Produkt verwendet wird, moduliert werden könnte? Es ist möglich. Die Toxizitäten, die mich vor Jahrzehnten zum Ausstieg aus dem Bereich mit dieser Technologie veranlasst haben, in meiner eigenen Forschung. Denn ich konnte die entzündliche Toxizität dieser kationischen Lipid-Nanopartikel-Formulierungen nicht überwinden. Könnte das angegangen werden? Mir wurde gesagt von den Leuten, die führend in der Entwicklung der aktuellen Generation der Technologie sind, dass sie diese Toxizitätsprobleme gelöst hätten. Sie lagen falsch. Sie haben sich vielleicht selbst getäuscht. Fragen Sie, ob etwas sicherer gemacht werden kann? Diese Frage lässt sich nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Produkt in einer bestimmten Anwendung beantworten. Also zum Beispiel Krebs. Nehmen wir einen Patienten, der an, sagen wir, Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet. Er hat eine Lebenserwartung von Wochen oder vielleicht Monaten. Diesem Patient mit dieser Art von Krebs wird ein Szenario vorgeschlagen, wo verschiedene Medikamente, die auf mRNA basieren könnten, die potenziell erhebliche Risiken haben. Sie könnten als akzeptabel sicher angesehen werden im Vergleich zu einer Lebenserwartung von nur ein paar Monaten. Sie könnten ein Protein kodieren, das vielleicht bewirken könnte, dass das Immunsystem besser in der Lage ist, ihren Bauchspeicheldrüsenkrebs zu bekämpfen für 6 Monate oder 1 Jahr oder vielleicht 3 Jahre. Aber sie hätten toxische Wirkungen, wenn sie routinemäßig für uns alle in einem Impfstoff verwendet würden. Okay, ich will damit sagen, dass die Toxizität bei jedem Medikament im Zusammenhang mit der Anwendung bewertet werden muss. Und es ist theoretisch möglich, dass diese Technologie irgendwann so weit entwickelt sein könnte, dass sie für einige Anwendungen nützlich sein könnte. Auf jeden Fall. Das ist theoretisch möglich. Ist die derzeitige Technologie, so wie sie eingesetzt wird, meiner Meinung nach sicher und wirksam für die Anwendung, für die sie beworben wurde, nämlich die allgemeine Zwangsimpfung gegen ein Virus, das eigentlich nicht sehr krankmachend ist? Es gibt einen Streit darüber, ob es tatsächlich ein SARS-CoV-2 gibt. Ich gehöre nicht zu diesem Lager, aber die Daten belegen, dass die derzeit zirkulierenden SARS-CoV-2-Varianten wirklich nicht sehr pathogen sind in einer allgemeinen Bevölkerung. In einer Risikonutzenanalyse sollten all diese Dinge auf diese Weise bewertet werden. Wie hoch ist das Risiko der Behandlung? Was ist der Nutzen der Behandlung? Wie hoch ist das Risiko des Krankheitserregers? Ich bin davon überzeugt, dass das Risiko für alle Altersgruppen in Verbindung mit diesen Produkten zu diesem Zeitpunkt mit diesem Virus, das derzeit im Umlauf ist, auf den Kopf gestellt ist. Ein größeres Risiko ist mit dem Impfstoff verbunden als mit SARS-CoV-2, vor allem wenn man eine frühzeitige Behandlung in Betracht zieht. Es gibt eine Vielzahl von Protokollen. Es müssen nicht nur Ivermectin und Hydroxychloroquin und diese Dinge sein, die verunglimpft wurden, sondern auch Steroide und viele andere, wie Aspirine, wirken sich positiv auf die Behandlung von SARS-CoV-2 aus, wenn sie frühzeitig verabreicht werden. Aspirin plus Famadidin, das Medikament, an dessen Prüfung ich beteiligt war, oder Aspirin plus Famadidin plus Celecoxib. Es gibt viele verschiedene Kombinationen, die die Risiken der gegenwärtig zirkulierenden SARS-CoV-2 bei Menschen, die ein hohes Risiko haben, verringern können. Für Kinder besteht kein hohes Risiko. Gesunde, normale junge Erwachsene sind nicht hochgradig gefährdet. Angesichts der bekannten Toxizität dieser Produkte und des Missverhältnisses zwischen Toxizität und Risiko gibt es derzeit keine Rechtfertigung dafür, da dieses derzeit zirkulierende Virus eine Sterblichkeitsrate von einem Bruchteil eines Bruchteils eines Prozents hat. Die allgemeine Antwort: könnte es sicher gemacht werden? Schweine könnten fliegen, wenn sie Flügel hätten. Aber das bedeutet nicht, dass derzeit Schweine fliegen können. Können Sie meiner Logik folgen?
Ja, natürlich. Vielen Dank für diese magischen Worte am Ende. Danke für Ihre Zeit und alles Gute für Sie. Es war uns eine große Ehre, Sie hier bei Auf 1 zu haben.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, heute mit Ihnen sprechen zu können.